Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Wenn du glaubst, die Welt geht unter. Über Endzeitfantasien. Ein Feature von Hans von Trotha.
Weltende
von Jakob von Hoddes.
1911.
Dem Bürger fliegt vom Spitzenkopf der Hut. In allen Lüften hallt es wie Geschrei. Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei. Und an den Küsten, liest man, steigt die Flut. Der Sturm ist da. Die wilden Meere hupfen an Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Die Eisenbahnen fallen von den Brücken.
Als die Leipziger Buchmesse noch stattfand, füllten sich die Hallen im Verlauf des Wochenendes zunehmend mit Mangas. Mit jungen Menschen, die sich in fiktive Heldinnen und Helden verwandelten, in die Wirklichkeit überführte Comicfiguren, die zugleich ihre Messe feierten, die Manga Comic Convention. Unter die fantasievoll inszenierten Jugendlichen mischten sich in einem der letzten Jahrgänge zwei vielleicht 12-jährige Jungs, deren Kostümierung aus beschriebenen Pappkartons bestand, die sie vor sich hielten. Der eine zeigte das Schild
»The End is near«.
Der andere immer einen Schritt dahinter
»The End«.
Es eröffnet sich in dieser unserer Zeit.
Mit diesen Worten beginnt Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausens berühmter Simplicius Simplicissimus von 1668.
Es eröffnet sich in dieser unserer Zeit, von welcher man glaubet, dass sie die letzte ist.
Die letzte?
Ja, die letzte.
Und was eröffnet sich in Zeiten, von denen man glaubt, sie könnten die letzte sein?
Was ist das für ein Wesen, das über seinen selbstgemachten Untergang fabuliert?
Diese Frage stellt der Religionspädagoge Ingo Reuter in einem Essay mit dem Titel
Weltuntergänge – Vom Sinn der Endzeiterzählungen.
Der Essay ist im Mai 2020 als Band 19.678 von Reclams Universalbibliothek erschienen. Der Autor war in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur Gast von Moderator Joachim Scholl. Virtuell naturgemäß nur, wie die meisten in diesen endzeitlich anmutenden Monaten der Corona-Krise.
Ich habe ja einen besonderen kulturellen Reflex an mir verspürt. Als ich Ihr Buch las, habe ich doch jetzt mal in diese Zombie-Serie reingeguckt, The Walking Dead. Bislang bin ich da immun gewesen, aber nach gefühlten 200 auseinanderspritzenden Zombie-Köpfen war ich irgendwie auch bedient. Und dann habe ich gedacht, nee, das brauche ich jetzt eigentlich gerade nicht. Ich glaube, ist das ein Effekt, den Sie nachvollziehen können, dass man also jetzt in so einer Phase, wo es wirklich schwierig ist mit der Normalwelt, dass man keine Lust hat, sich dann ist es auch noch künstlerisch irgendwo den Weltuntergang irgendwie vorgemalt zu bekommen?
Glaube ich schon. Das ist das, was im Moment. Ja, wir haben die Situation, die wir jetzt nicht mehr uns angucken oder anlesen müssen. Die erleben wir natürlich in einer abgeschwächten Variante in unserer Realität. Insofern ist die Auseinandersetzung da und wir brauchen keinen Spiegel mehr. Wir sind praktisch, wenn man so sagen will, hinter den Spiegel.
Je unsicherer die Weltlage, desto sicherer das Geschäft mit Dystopien. Das sind Bücher oder Filme, die das Ende dramatisch und farbig ausmalen.
Wobei oft als Stilmittel gerade auf Farbe verzichtet wird, eher die schwarz-braunen Grautöne vorherrschen.
Früher gab es prächtige Apokalypsen auf bunten Barockkirchendecken. Heute ist die mediale Vielfalt sehr viel größer. Es können zum Beispiel auch Graphic Novels sein oder Computerspiele wie Detroit Become Human.
Detroit. Hier fing alles an. Die Schmiede der Welt. Der Ort, an dem alles anfing. Und alles enden wird. Ein Fehler. Und ich wurde zum Leben erweckt.
Ob Buch oder Film oder Bild oder Spiel, der Hintergrund ist stets derselbe.
Das Ende treibt die Menschen um.
Immer schon.
Die Idee vom individuellen Ende, sei es das eigene oder das eines nahestehenden Menschen, löst Trauer aus. Die Vision vom ganz großen, kollektiven, dem letzten Ende sorgt dagegen für einen besonderen Kick, für Gänsehaut. für das, was man im 18. Jahrhundert
erhaben
genannt hat.
Delightful Horror.
Terrible Joy.
Angenehmer Schauer.
Einer der radikalsten Apologeten einer solchen Ästhetik des Erhabenen als einer Ästhetik des angenehmen Schauers war der erzkonservative irisch-britische Politiker und Philosoph Edmund Burke. Dabei war Burke davon überzeugt, lediglich eine grundlegende Funktionsweise der menschlichen Psyche zu beschreiben. So heißt es in seiner philosophischen Untersuchung über den Ursprung unserer Ideen vom Erhabenen und Schönen von 1757:
Alles, was auf irgendeine Weise geeignet ist, unsere Ideen von Schmerz und Gefahr zu erzeugen, das heißt alles, was irgendwie schrecklich ist oder mit schrecklichen Objekten in Beziehung steht oder in ähnlicher Weise wirkt, ist eine Quelle des Erhabenen. Das heißt, es ist dasjenige, was die stärkste Bewegung hervorbringt, die zu fühlen das Gemüt fähig ist.
Und?
Daher kommt die große Macht des Erhabenen, dass sie nämlich, weit davon entfernt von unserem Raisonnement hervorgerufen zu sein, diesem viel mehr zuvorkommt und uns unwiderstehlich mit sich fortreißt.
Das ist, beschrieben im Jahr 1757, die Funktionsweise aller modernen Spannungsdramaturgie, gleich in welchem Medium. Besonders eindringlich bedient sich der Film dieser physiopsychologischen Einsichten, indem er entsprechende Bilder erzeugt und diese dann zusätzlich mit einer die gewünschte Wirkung befördernden Tonspur unterlegt.
Wie konnte es kommen, dass eine solche Ästhetik des Schrecklichen, des Gefährlichen und der Spannung, die die künstlerische Produktion und vor allem die Unterhaltungsindustrie bis heute prägt, ausgerechnet auf dem Höhepunkt der Aufklärung erdacht und formuliert wurde? Nun, weil es ihr Ziel ist, das Weltbild eben dieser Aufklärung zu stabilisieren, eins ums andere Mal. Die Welt wird durch den Schrecken, durch Horror ins Wanken gebracht. Zum Ende hin ist sie aber immer wieder im Lot.
Und genau das wollen wir. Wir lassen uns so dramatisch wie möglich erschrecken, aber nur, um hinterher umso selbstbewusster tönen zu können.
Hurra, wir leben noch. Was mussten wir nicht alles überstehen und leben noch? Was ließen wir nicht über uns ergehen? Der blaue Fleck auf unsere Seele geht schon wieder weg. Wir leben noch. Hurra, wir leben noch. Nach jeder gibt uns in dies gefühllich neuen Mut und Zuversicht. So selbstverständlich ist das nicht, wir leben noch.
Hurra, wir leben noch. Das Lied der Sängerin Milva stammt aus dem Jahr 1984. Damals war es noch möglich, die Flut nach einer Ebbe als tröstlich-optimistische Vision zu beschwören. Ein Bild, auf das heute keiner mehr kommen würde.
Fluterzählungen gehören zu den ältesten Weltuntergangsszenarien überhaupt. In Zeiten der drohenden Klimakatastrophe ist die Flut zum Emblem des buchstäblichen Untergangs, der Menschheit und womöglich der Welt geworden. Die alttestamentarische Sintflut ist nicht die einzige, nicht einmal die älteste dieser Weltuntergangsüberschwemmungen, aber zumindest in unseren Breiten die einflussreichste. Auch sie hat es in das Unterhaltungskino unserer Tage geschafft. In Darren Aronofskys Noir aus dem Jahr 2014 ist Russell Crowe neben Emma Watson und Anthony Hopkins der Held, der die Arche baut.
Tagline:
Das Ende der Welt ist erst der Anfang.
Noah, was hat er gesagt?
Er will die Welt vernichten.
Die Popularität des Weltuntergangsszenarios Sintflut hat auch damit zu tun, dass sie mit Noah in seiner Arche den Prototyp des Überlebenden transportiert.
Bedenke, Noah, er wählte dich nicht ohne Grund.
Eines Überlebenden zudem, der sich nicht nur um sich selbst, nicht einmal nur um seine Spezies kümmert.
Schlangen auch?
Alles, was da keucht und fleucht.
Und das ist der entscheidende Punkt bei den Weltuntergängen, mit denen wir uns umgeben. Noch einmal Ingo Reuter.
Genauer betrachtet erzählen die Weltuntergangserzählungen weniger vom Weltuntergang als vom Überleben im Geschehen des Weltuntergangs.
Wenn keiner den Untergang überlebt, kann auch keiner von ihm erzählen.
Wenn du glaubst, die Welt geht unter.
Aber solange eine oder einer davon erzählen kann, war es nicht der Untergang. Auch wenn es sich so angefühlt haben mag und so ausgesehen hat.
Die Sonne geht jeden Tag unter.
Und am nächsten Morgen wieder auf.
Der Mond geht jeden Tag unter.
Und am nächsten Abend wieder auf.
Aber die Welt?
Verstanden als die Erde.
Die kann nur einmal untergehen. Oder?
Before the Deluge.
Wörtlich übersetzt.
Vor der Sintflut.
Hat der amerikanische Publizist Otto Friedrich in den 70er Jahren ein Porträt Berlins in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts genannt. Eine deutsche Übersetzung entschied sich für den Titel
Morgen ist Weltuntergang.
Der Tanz auf dem Vulkan, mit dem die 20er Jahre in Berlin oft auch verglichen werden, ist sprichwörtlich geworden für die explosive, weil nicht langfristig investierte, sondern auf kurzfristige Effekte und schnelle Lust gerichtete Energie angesichts des bevorstehenden Untergangs. Nicht zufällig stammt aus dieser Zeit, die den drohenden Untergang quasi im Blut und ständig vor Augen hatte und gerade daraus eine ganz eigene Potenz und Dynamik bezog, eine heiter beschwingte Version, die den Untergang beruhigend als bloße optische Täuschung entlarvt, wenn auch erst einmal nur den Untergang des Mondes.
Der Schlager, dessen Text von dem Komiker Robert Steigl alias Hermann Adolf Franke stammt, wurde auch im Berliner Sportpalast gesungen. Einem der emblematischen Orte für die Verschärfung der Dynamik des Untergangs der Weimarer Republik und des Nazireichs.
Wollt ihr den totalen Krieg?
Milvas Hurra, wir leben noch diente als Titelmelodie für Peter Zadeks Verfilmung des gleichnamigen Romans von Johannes Mario Simmel. Der Film kam unter dem Titel Die wilden 50er heraus. Es ging um die Feier des Überlebens nach eben jenem Weltuntergang, den Otto Friedrichs Buch für Morgen annonciert hatte.
Morgen ist Weltuntergang.
Die Apokalypse hatte stattgefunden in Form von Weltwirtschaftskrise, Nazi-Barbarei und Zweiten Weltkrieg. Aber
wenn du glaubst, die Welt geht unter.
Als Milva Hurra, wir leben noch sang, waren zwar die 50er Jahre gemeint, aber es waren die 80er. Selbst schon wieder eine Zeit, die sich dem Weltuntergang sehr nahe gefühlt hat. Chiffre für den Weltuntergang, den im Zweifel diesmal wirklich endgültig keiner überleben würde, war noch nicht die Flut, sondern
der Atompilz.
Wer einmal Stanley Kubricks legendäre Filmsatire Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben gesehen hat, wird die Kombination aus Bildregie und Tonspur in der Schlusssequenz nie wieder vergessen. Vera Lynn singt We'll Meet Again, dazu ein choreografiertes Ballett von Atompilzen aus der Perspektive, in der Gott dieses Spektakel sehen würde, als einziger vermutlich.
Kleidung ist gegen Gott, wir tragen Feigenblatt. Schwingen an Lianen übern Heinrichplatz. Und die Alten erzählen vom Häuserkampf beim Barbecue in den Ruinen der Deutschen Bank. Vogelnester in einer löchrigen Leuchtreklame. Wir wärmen uns auf an einer brennenden Deutschlandfahne. Und wenn einer auf der Parkbank schläft, dann nur weil sich ein Mädchen an seinen Arm anlehnt. 3 Stunden Arbeit am Tag, weil es mehr nicht braucht. Heute Nacht denken wir uns Namen für Sterne aus. Danken dieser Bombe vor 10 Jahren und machen Liebe, bis die Sonne es sehen kann. Weißt du noch, als wir in die Tische ritzten in den Schuhen? Bitte Herr, vergib ihn nicht, denn sie wissen, was sie tun. Unter den Pflastersteinen wartet der Sandstrand. Wenn nicht mit Rap, dann mit der Pumpgun.
Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Auf den Trümmern das Paradies.
Das Ende des Kalten Krieges hat das beständige Bedrohungsgefühl durch die Bombe und ihre Weltvernichtungsenergie in den Hintergrund treten lassen. Die Hip-Hop-Band KIZ und der Sänger Henning Mai projizieren das Paradies auf Erden auf die Zeit nach der Detonation. An die Stelle der drohenden Bombe als wahrscheinlichstem Auslöser des Endes ist die Klimakatastrophe getreten.
Morgen ist Weltuntergang.
Und falls es am Ende doch nicht die Klimakatastrophe sein sollte, was könnte ihr zuvorkommen?
Wer ist schuld am Weltuntergang?
Fragt der Religionspädagoge Ingo Reuter in seinem Essay über den Sinn von Endzeiterzählungen.
Ein beliebtes Szenario ist der Meteorit.
Ab 1 Kilometer Durchmesser würde ein solcher Einschlag auf der Erde zum Weltuntergangsszenario. Die Wahrscheinlichkeit hierfür variiert zwischen 1 zu 500.000 und 10 Millionen Jahren.
Und sonst?
Vor allem die Außerirdischen.
Am 30. Oktober 1938 strahlte der US-amerikanische Radiosender CBS ein von Orson Welles inszeniertes Hörspiel aus. Eine fiktive Reportage nach dem Roman War of the Worlds.
Krieg der Welten.
Von H.G. Wells aus dem Jahr 1898. Die Geschichte, in der Außerirdische die Kontrolle über die Erde übernehmen, wurde den amerikanischen Verhältnissen angepasst und präsentiert wie eine Radioreportage. Mit dem Effekt, dass das Gesendete von einigen Bewohnern von New York und New Jersey für bare Münze genommen worden sein soll. 1978 produzierte Jeff Waynes das Konzeptalbum Musical Version of the War of the Worlds mit Richard Burton als Erzähler, in der deutschen Fassung synchronisiert von Kurt Jürgens.
Keiner hätte jemals daran geglaubt, damals am Ende des 19. Jahrhunderts, dass wir aus der unendlichen Weite des Alls beobachtet würden. Niemand konnte sich vorstellen, dass wir sogar genau untersucht wurden, so wie man unter dem Mikroskop wimmelnde Bakterien in einem Wassertropfen beobachtet, wie sie sich vermehren. Nur wenige Menschen dachten überhaupt an so ein Leben auf anderen Planeten. Und dabei trafen uns schon aus diesem unermesslichen Raum die neidvollen Blicke von Wesen, die uns weit überlegen waren. Erst langsam, dann immer bestimmter wuchs in ihnen der Plan, uns zu zerstören.
The chances of anything coming from Mars are 1 million to 1, he said. Chances of anything coming from Mars are 1 million to 1. But still they come.
Die Wahrscheinlichkeit, heißt es, dass etwas vom Mars zu uns kommt, sei 1 Million zu 1. Aber sie kommen.
Meteoriten und Marsianer haben eines gemeinsam. Sie kommen von oben, aus dem All, aus der unendlichen Weite, die früher der Himmel hieß oder auch das Firmament. Die Welt schien immer in Ordnung, und das hieß auch vorläufig vor dem Untergang geschützt, solange dort oben alles in Ordnung war. Früher nannte man das Verhältnis des Menschen zu Gott. Ingo Reuter, der Religionspädagoge.
Schuld am Untergang ist die Störung des Verhältnisses zwischen Gott und Menschen.
Die dramatischste Störung dieses Verhältnisses manifestiert sich wohl in der Idee des Menschen, dass es Gott nicht gibt.
Ab 1789 arbeitet Jean Paul, noch auf dem Weg, Deutschlands beliebtester Dichter zu werden, an einem Text mit dem Arbeitstitel
Des toten Shakespeares Clark, dass kein Gott sei.
1796 ist es soweit, der Text erscheint. Aber der Titel lautet jetzt:
Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei.
Das Ziel dieser Dichtung ist die Entschuldigung ihrer Kühnheit. Ich lag einmal an einem Sommerabende vor der Sonne auf einem Berge und entschlief. Da träumte mir, ich erwachte auf dem Gottesacker. Die abrollenden Räder der Turmuhr, die 11 Uhr schlug, hatten mich erweckt. Ich suchte im ausgeleerten Nachthimmel die Sonne, weil ich glaubte, eine Sonnenfinsternis verhülle sie mit dem Mond. Alle Gräber waren aufgetan und die eisernen Türen des Gebeinhauses gingen unter unsichtbaren Händen auf und zu. Am Himmel hing in großen Falten bloß ein grauer, schwüler Nebel, den ein Riesenschatte wie ein Netz immer näher, enger und heißer hereinzog. Über mir hörte ich den fernen Fall der Lawinen, unter mir den ersten Tritt eines unermesslichen Erdbebens. Die Kirche schwankte auf und nieder von 2 unaufhörlichen Misstönen, die in ihr miteinander kämpften und vergeblich zu einem Wohllaut zusammenfließen wollten. Zuweilen hüpfte an ihren Fenstern ein grauer Schimmer hinan, und unter dem Schimmer lief das Blei und Eisen zerschmolzen nieder. Jetzo sank eine hohe, edle Gestalt mit einem unvergänglichen Schmerz aus der Höhe auf den Altar hernieder, und alle Toten riefen:
Christus ist kein Gott?
Er antwortete:
Es ist keiner.
Der ganze Schatten jedes Toten erbebte, nicht bloß die Brust allein, und einer um den anderen wurde durch das Zittern zertrennt. Christus fuhr fort:
Ich ging durch die Welten. Ich stieg in die Sonnen und flog mit den Milchstraßen durch die Wüsten des Himmels. Aber es ist kein Gott. Ich stieg herab, soweit das Sein seine Schatten wirft, und schauete in den Abgrund und rief: Vater, wo bist du? Aber ich hörte nur den ewigen Sturm, den niemand regiert, und der schimmernde Regenbogen aus Wesen stand ohne eine Sonne, die ihn schuf, über dem Abgrunde und tropfte hinunter. Und als ich aufblickte zur unermesslichen Welt nach dem göttlichen Auge, starrte sie mich mit einer leeren, bodenlosen Augenhöhle an. Und die Ewigkeit lag auf dem Chaos und zernagte es und wieder keuerte sich. Schreiet fort, Misstöne! Zerschreiet die Schatten, denn er ist nicht!
Das wäre das Ende nach dem Ende. Der Untergang der Welt hinter der untergegangenen Welt. Der größtmögliche Albtraum für jeden gläubigen Menschen, woran auch immer einer glaubt. Der endgültige Entzug jeder Basis. Natürlich erweist sich das alles bei Jean-Paul am Ende als Traum. Und geschrieben wurde es nur, um die Menschen zu erschüttern.
Das Ziel dieser Dichtung ist die Entschuldigung ihrer Kühnheit.
Auf dass sie bloß nicht auf die Idee kommen mögen, nicht zu glauben. Aber die Gestaltung des Schauers ist so stark.
Ich ging durch die Welten, ich stieg in die Sonnen und flog mit den Milchstraßen durch die Wüsten des Himmels. Aber es ist kein Gott.
Und die Behauptung, dass nach dem Aufwachen alles wieder gut ist, so schwach.
Und ich erwachte.
Dass die Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei, bis heute nachbebt. In einem Text mit dem Titel »Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse« hat Sigmund Freud im Jahr 1917 die Idee entwickelt,
dass der allgemeine Narzissmus, die Eigenliebe der Menschheit, bis jetzt 3 schwere Kränkungen von Seiten der wissenschaftlichen Forschung erfahren hat.
Da wäre, erklärt Freud, erstens die kosmologische Kränkung, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Weltalls ist. Zweitens die biologische Kränkung.
Der Mensch ist nichts anderes und nichts Besseres als die Tiere. Er ist selbst aus der Tierreihe hervorgegangen, einigen Arten näher, anderen ferner verwandt.
Und schließlich?
Am empfindlichsten tritt wohl die 3. Kränkung, die psychologischer Natur ist, dass das Ich nicht Herr sei in seinem eigenen Haus.
Dem meint nun Ingo Reuter, eine 4. Form der narzisstischen Kränkung hinzufügen zu können.
die sich zwar aus der biologischen ergibt, die man sich aber in aller Regel nicht klar macht. Der Zeitraum, in dem der Mensch nicht nur als Individuum, sondern als Gattung auf diesem Planeten und im Universum existieren wird, bleibt begrenzt.
Bei so viel narzisstischer Kränkung verwundert es nicht, wenn der Mensch im Angesicht des drohenden Untergangs der Welt einen besonders narzisstischen Gedanken besonders kultiviert. Dass nämlich die Welt, wenn sie schon untergeht, wenigstens so untergeht, dass wir dabei sind.
Gerade so, wie es Der Krieg der Welten erzählt und ausdrücklich formuliert, wenn sie in Jeff Waynes Version singen.
Die Wahrscheinlichkeit, heißt es, dass etwas vom Mars zu uns kommt, ist 1 Million zu 1. Aber sie kommen.
Kommen oder sind schon da? Eine Ausdrucksform der vorläufig letzten Kränkung des Menschengeschlechts.
They say I have the most loyal people. Did you ever see that? Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible.
Oder wird es kommen, wie es Roland Emmerich 2004 inszeniert hat, in dem Thriller The Day After Tomorrow.
Es regnet inzwischen schon seit 3 Tagen so.
Mr. Vice President, wenn wir jetzt nicht handeln, ist es zu spät.
Ich fürchte, die Uhr ist abgelaufen, mein Freund.
Was können wir tun?
Retten Sie so viele Sie können.
Die Tagline dieses Films lautet:
Wo wirst du sein?
Wenn du glaubst, die Welt geht unter. Über Endzeitfantasien. Ein Feature von Hans von Trotha. Es sprachen Kathleen Gavlich, Christian Gaul, Ole Lagerpusch und der Autor. Regie Roman Neumann, Ton Ralf Perz und die Redaktion hatte Winfried Sträter.